Ich freue mich so, dass du bei uns bist. Du hast keine Vorstellung.
Wirklich?
Mhm.
Na, ich hoffe, dass die Freude anhält, ne?
Das hoffe ich auch.
Wir schauen mal.
Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's sehr gut. Tja, bin viel unterwegs aktuell und ja.
Ich glaube, da draußen den Zuhörern müssen wir nicht erklären, wer du bist, weil entweder kennt man dein Gesicht und nicht den Namen oder man kennt deinen Namen, aber nicht dein Gesicht. Aber dass man dich gar nicht kennt, ist fast unmöglich.
Also ich glaube schon, dass mich so 80% von Deutschland definitiv kennen.
Würdest du eher sagen positiv oder negativ?
Ich würde sagen 50-50, deswegen mag ich ja auch meinen Spitznamen Das Sympathische Böse. Dann ist ja eigentlich alles abgedeckt, ja, ob Fans oder eben halt auch die Hater.
Wir gehen gleich auch mal darauf ein, wo du denn auch schon überall zu sehen warst. Wir fangen aber jetzt mal von ganz vorne an. Du hast ja angefangen, eine Friseurlehre zu machen, hattest ein Sonnenstudio, Nagelstudio, also die ganzen Sachen, die man dann auf Wikipedia lesen kann. Und dein erstes TV-Format war dann Ab ins Beige.
Genau, also ich habe ja ganz normal, ich habe erst Verkäufer gelernt, dann habe ich eine Friseurlehre gemacht. Nach der Friseurlehre habe ich mich selbstständig gemacht und eben halt Sonnenstudio mit Nagelstudio gehabt. Und ja, irgendwann zu dieser Zeit kam natürlich dann das Fernsehen mit dazu. Und das Erste, was damals, wo man mich gesehen hat, war in der Tat Ab ins Beet beim Poolbau zu Hause.
Kam das Fernsehen zu dir oder kamst du zum Fernsehen? Also wie ist es abgelaufen?
Wir haben damals in der Tat uns für eine Sendung beworben, die allerdings eingestellt worden ist. Und zwar Mein Garten war das. Und das war ja so eine tolle Sendung. Da kamen ja eigentlich die Handwerker, ja, und haben eigentlich den Garten umgebaut. Und du bist halt eine Woche ausgezogen und bist zurückgekommen, hast die Brille abgenommen und es war alles fertig. So, das war unser Plan gewesen. Dieser Plan ist nicht so ganz aufgegangen, denn die Sendung wurde eingestellt. Das Bewerbungsvideo davon war nach wie vor in YouTube zu sehen. Und irgendwann rief Ab ins Beet Vox an und sagte, Mensch, steht denn das Projekt mit dem Gartenumbau und dem Pool noch? Ja, steht eigentlich noch und wird auch jetzt gemacht. Ja, dann wartet doch bitte mit dem Umbau, wir würden das gerne mit der Kamera begleiten. So, und so kam dann eins zum anderen und zack, hat man uns über Wochen bei Ab ins Beet mit dem Poolbau gesehen.
Wie war das erste Mal für dich, dich dann im Fernsehen zu sehen?
Also für mich ist es bis heute ein ungewohntes Gefühl, mich im Fernsehen zu sehen oder auch
wirklich?
Meine Stimme zu hören. Ja, ist einfach so. Also trotzdem sind jetzt, glaube ich, 16 Jahre sind es her und es ist trotzdem immer noch ungewohnt natürlich.
Das würde man von dir überhaupt gar nicht meinen, dass es dir unangenehm ist, dich zu hören oder dich zu sehen.
Doch, total. Also ich war auch nie jemand, der unbedingt ins Fernsehen wollte, sondern ich war eigentlich ganz glücklich mit meinem ganz normalen, einfachen Leben, so ein bisschen Sonnenstudio und ansonsten Haushalt und Familie fand ich schon toll. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich hat man über die Jahre jetzt, wo man reingewachsen ist, natürlich auch den Spaß an der Arbeit mit den Medien und mit dem TV natürlich gefunden. Heute kann ich mir natürlich gar kein anderes Leben mehr vorstellen. Ja, ich bin von 365 Tagen 300 Tage im Jahr unterwegs und ja, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
Also du gehörst ja gerade auch zu Vox mit Hot oder Schrott einfach mit deinem Gesicht dazu.
Ja, es ist so, ich glaube, ob man mich mag oder nicht mag, aber man kann an mir nicht mehr vorbei, sag ich mal. Ne? Ob positiv oder negativ, irgendwo kommt ein Mangiapane immer mal um die Ecke und ganz oft natürlich auch mittlerweile sehr unverhofft. Ne? Es gibt ja immer mal in manchen Sendungen mittlerweile irgendwelche seltsamen Auftritte, wo die Tür aufgeht und auf einmal das sympathische Böse auftaucht.
Aber ich mag den Spitznamen auch, das sympathische Böse. Ich finde, das passt auch wirklich zu dir.
Also ich finde auch, dass es passt. Ja, also ich spiele ja auch gerne mit dem Ruf oder auch mit der Rolle des Bösen. Ja, also ich finde halt auch so Disney-Filme, ob man jetzt Ariel die Meerjungfrau zum Beispiel nimmt oder was haben wir noch, Dornröschen. Also was wäre Dornröschen ohne Malefiz und was wäre Ariel ohne Ursula die Meerhexe? Ja, ich finde, ein sympathischer Bösewicht, auch wie bei Aladdin, der Jafar, ein sympathischer Bösewicht muss immer dabei sein.
Jetzt warst du ja schon in dem ein oder anderen Format. Also es sind ja wirklich etliche, die sich langsam aufreihen. Und ich dachte so, ich frag dich mal, ob du die chronologische Reihenfolge hinbekommen würdest, mit was du angefangen hast, was zwischendrin kam und wo du jetzt bist.
Ja.
Also wir fangen dann mal an mit dem ersten. Wo hast du mitgemacht? Als allererstes.
Ab ins Beet.
Mhm.
Dann haben wir Richter Alexander Holt.
Sehr gut.
Das ist jetzt nichts Großes gewesen. Guinness World Record Show könnte noch gewesen sein.
Richtig.
Dann kommt Sommerhaus der Stars.
Fast. Davor kommt noch die Schlagerstars 2014.
Ach Gott, ja, das war so eine ganz schreckliche Produktionsgeschichte in Las Vegas. Stimmt.
Bevor das Sommerhaus der Stars angefangen hat, warst du natürlich bei Hot oder Schrott zu sehen. Da bist du nämlich seit 2016.
Genau.
Und dann machen wir weiter, das Sommerhaus der Stars.
Dann müsste schon Dschungelcamp kommen.
Richtig.
Dann haben wir Promis unter Palmen.
Davor hat man dich noch gesehen bei Hubert und Matthias die Hochzeit.
Stimmt, Hubert und Matthias die Hochzeit 2018.
Mit was ging's denn dann weiter?
Nach dem Promis unter Palmen müsste in der Tat, glaube ich, das große Promi-Büßen kommen direkt.
Ja, dann geht's weiter mit...
Oh Gott, ich habe ja auch noch 7 Tage ohne habe ich gedreht. Ich habe Promis auf Hartz IV gedreht. Ich habe plötzlich arm, plötzlich reich auch das gemacht. Dann könnten wir schon in 22 gelandet sein jetzt, oder? So, 22 haben wir große Promi-Boxen. Boah, was kam denn dann noch?
Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand.
Genau, KDRS kam natürlich dann richtig, auch ein ganz, ganz tolles Format, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mit eines meiner Lieblingsformate, muss ich auch gestehen.
Wirklich?
Nach Kampf der Reality Stars könnte in der Tat The 50 gekommen sein.
Davor hast du noch eine große Sache gemacht. Forsthaus Rampensau,
stimmt, mit meiner Mama. Ja, war auch sehr, sehr cool, das hat sehr viel Spaß gemacht und Forsthaus Rampensau bin ich ja sogar ein zweites Mal in Staffel 2 auch nochmal mit Flocke dann.
Danach kam der 50s. Welchen Platz hast du da gemacht?
Nee, der 50 gibt es ja Staffel 1 und Staffel 2. Ich war ja in beiden Staffeln.
Ja, aber 2024?
23 und 24.
Guck hier.
25 war ich nicht
da
bei der
50. Da haben wir den ersten Fehler. Hier steht nämlich 2024 und 2025 der 50 bei Prime Video.
25 war es.
Korrigieren wir direkt, schreiben direkt eine Wikipedia-Nachricht.
Super. Wir haben ja, Promi Big Brother haben wir ja auch vergessen. Promi Big Brother war ich ja auch noch gewesen.
Ja, stimmt, 2023.
Ja.
Hast du recht, habe ich überlesen. Klar.
Und dann kam The Power.
Ja,
dann
wie ich finde, deine absolute
die Rolle meines Lebens,
wirklich,
wie ich
so,
es
wie
gesagt,
gesagt
habe.
Hast.
Ja, das sympathische Böse. Die Alexis Carrington Colby Dexter Morell des Realities.
Wirklich, also da hast du mich sowas von überzeugt. Das war wirklich eine richtig krasse Rolle, die du da gespielt hast.
Ja, also ich muss sagen, The Power ist ein ganz, ganz tolles Format. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Aber ich glaube, solche Formate wie The Power oder Die Verräter, das ist auch so das Reality der Zukunft, muss man einfach sagen. Ja, also Strategiespielchen, das macht schon sehr viel Spaß.
Und es ist ja auch als Zuschauer total packend und ich finde auch, natürlich hätte man dir den Sieg auch gegönnt, weil du auch ein sehr gutes Spiel gemacht hast, aber Lorik hat dieses Spiel von vorne rein verstanden.
Also man muss sagen, Lorik ist natürlich jemand, finde ich, da sind wir bei dem Thema, es gibt ja das sympathische Böse und es gibt halt einfach nur das Böse, ja. Und Lorik hat ja ein Gemüt wie ein Fleischerhund, das muss man ja auch sagen. Und in der Tat ist es ja trotzdem so, Lorik hat es ja nur gewonnen, weil er das letzte Spiel besser geschafft hat und meine Sperrung damit nicht gegriffen hat. Ansonsten hätte er ja gesperrt gewesen, ob er jetzt mich als Powerplayer entlarvt hatte oder nicht. Und die Kruse habe ich ja so um den Finger gewickelt, die hat ja Lorik eingeloggt, obwohl sie genau wusste, dass ich der Powerplayer bin, also.
Die hat aus seiner Hand gefressen. Aber das hast du ja auch schon mit Nadja super gemacht, wo auch übrigens das Zitat dann zustande kam, das war
die Rolle meines Lebens, genau.
Da hast du ja Nadja auch auf deiner Seite gehabt, wo man echt immer dachte als Zuschauer, oh Mann, Nadja, sei doch nicht so naiv.
Also Nadja ist ja mein Bauernopfer gewesen, muss man sagen, aber Nadja, ich mag sie unheimlich gerne jetzt im normalen Leben, im normalen Umgang. Ich finde die ganz, ganz toll. Ich fand die auch dort sehr süß. Ich hätte ja eigentlich viel lieber jemand anderen rausgeschmissen, aber es war halt so einfach, weil sie war halt so jemand, sie fand mich toll, ich fand sie sympathisch und da hat mir das Ganze natürlich in die Karten gespielt, weil ich habe ja einfach auch immer wieder ihr die Stange gehalten und sie war von Anfang an so da drinnen verzwickt, dass die Spielerfrau, die böse Spielerfrau sie nominiert hat und sie als Zielperson eingesetzt hat, dass ich gedacht habe, okay, komm.
Mir hat es auch kurz mein Herz zerrissen, als sie dann da stande und ja wirklich, du hast in ihren Augen gemerkt, sie war gerade fassungslos.
Ja, sie hat ja auch gesagt, ich hab dich einfach vergessen, hat sie ja gesagt. Ja.
Was kam denn nach The Power?
Nach The Power? Was habe ich denn noch gedreht, Hammer? Nach The Power?
Da steht laut Wikipedia, hast du noch Crash Games gespielt, Bruchlandung der Reality Stars.
Ach
auf
ja,
Pro
Crash
7.
Games, ja, ja, wie konnte ich denn das vergessen, ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Sendung, ist sehr, sehr hochkarätig besetzt gewesen, hat man ja gesehen. Ja, das ist so eine Sendung, sag ich mal, die ich immer ganz gerne auch wieder verdränge. Ne? Also ich habe mich da sehr zum Obst gemacht, dann habe ich ja mit der Höhe auch immer so meine Schwierigkeiten und dann sollte ich da irgendwelche Fliegen fangen, die irgendjemand in die Luft katapultiert hat und ich sollte da, keine Ahnung, Rolle rückwärts in der Luft machen und die Fliege fangen und zum anderen sollte ich ja dann auch hier so mit so einem Surfbrett irgend so einen Idiotenhügel runter rodeln und das im Hochsommer, ja, also...
Also kommt es ins Archiv?
Ja, ja, das kommt ins Archiv, aber in das Archiv, wo der Schlüssel dann weggeschmissen wird.
Und was folgte nach Crash Games? Da hast du, also um dir jetzt mal einen Tipp zu geben, da hast du auch frühzeitig abgebrochen.
Ach, The Summit, ja. The Summit, ja, das ist ja wirklich, also das ist ja meine Paraderolle gewesen im schlechten Sinne. Ja, The Summit, jeder weiß, dass ich panische Höhenangst habe. Ich weiß nicht, was die Produktion sich dabei gedacht hat. Die haben wahrscheinlich irgendwie eine sympathische Dicke damals gesucht gehabt, deswegen haben sie mich genommen, verstehst du? Ich weiß es nicht, ich bin ja mit 108 Kilo als die schwerste Bergziege der Nation angetreten. Die anderen waren ja alle unter 100 Kilo. Ich bin ja zu Tode erschrocken, wie ich die 108 Kilo da auf der Waage gesehen habe. Und ja, The Summit, das hat sich schnell erledigt. Ich bin 36 Stunden angereist, 8 Stunden war ich im Format und nach 8 Stunden habe ich gesagt, Dankeschön.
Sag mal für jeden Zuhörer und Hörer, The Summit, wo hat sich das abgespielt? Also wo musstest du hinfliegen?
The Summit war in Neuseeland, also wirklich am anderen Ende der Welt. Ich war 36 Stunden unterwegs bis dorthin, war 2 Tage vor Ort, bin dann ins Format frühs eingezogen und am frühen Nachmittag habe ich mich vom Helikopter vom Berg befreien lassen und bin am nächsten Tag Gott sei Dank nach Hause geflogen.
Oh je. Für jeden, der dieses Format nicht kennt, da geht es ja darum, jeder hat einen Batzen Geld in seinem Rucksack und man muss so quasi wie ein Parcours laufen über Berge und irgendwelche Challenges machen. Und Matthias leider saß da wie ein Häufchen Elend und wollte nicht mehr weiterlaufen wegen dem Berg, der Höhe. Irgendwas war doch, erzähl
mal. Naja, das Laufen hat mir ja gar nichts ausgemacht. Es ging ja
da
darum.
Da warst ja auch noch einer der Ersten, die da vorne angestachelt kamen.
Eben. Also das ist ja jetzt nicht so gewesen. Aber was für mich schlimm war, war ja wirklich dann dieses Hindernis vorm ersten Hindernis. Und zwar ist ja irgendwann kein Weg mehr da gewesen und man sollte an so einer Steilklippe hier an so einem Seil sich da ranhangeln wie Spider-Man. Und also sorry, aber aus der Superheldennummer bin ich raus.
Mhm. Ich wäre gerne da gewesen, hätte gesagt, komm Matthias, wir schaffen es jetzt, aber ich hätte wahrscheinlich auch. Ich hätte also genau das Gleiche gemacht.
Ich hatte eine ganz, ganz tolle Redakteurin, Realisatorin an meiner Seite, die ja wirklich auch sehr lange auf mich eingesprochen hat und auch gesagt hat, komm, wir machen das zusammen. Ich habe wirklich gesagt, sorry damit, aber das geht nicht. Ich kann das nicht
Ja, der Kopf ist ja schon zu, wenn du eh schon damit zu kämpfen hast und irgendwann macht der Körper ja auch zu.
Also ich habe nur auch gedacht, also der Kopf ist zu, es waren wirklich, meine Knie waren wie Wackelpudding und es war auch wirklich so, ich habe gedacht, wenn das jetzt so losgeht, bis zu diesem Berg sind es noch ganz, ganz viele Hindernisse, das wird eh nicht, das wird immer schwieriger und deswegen habe ich gedacht, weißt du was, dann lieber Break.
Verfolgt man dann noch so ein Format, wenn man schon frühzeitig rausgeht? Also hast du es dir dann noch bis zum Ende angeschaut?
Also ich habe in der Tat immer mal reingesappt. Ich bin ja aber jemand, ich kann mir das alles gar nicht angucken, weil ich die Zeit wirklich überhaupt nicht finde. Ja, also ganz, ganz oft schaue ich natürlich dann mal so Sachen an, die ich selber gemacht habe, weil mich natürlich auch interessiert, was wird ausgestrahlt, was wird nicht ausgestrahlt. Aber ich habe die Zeit wirklich einfach in meinem Alltag gar nicht.
Und als letztes, wo man dich auch derzeit sieht, ist...
Die Abrechnung.
Ja.
Ja, die Abrechnung. Showdown der Reality Stars.
Erzähl mal, worum geht's da?
Naja, in der Abrechnung geht es darum, dass mehr oder weniger verfeindete Paarungen zusammen als Team gewürfelt werden und dort eben halt gemeinsam durchkommen müssen.
Und wie klappt das so? Weil dein Teampartner ist ja der Maurice.
Ja, Zwieback ist mein Teampartner. Und Zwieback ist ja angefressen des Todes auf Julian F.M. Stöckel und auf mich, weil er ja bis heute glaubt, dass wir dran schuld sind, dass er den Dschungel nicht gewonnen hat. So. Und das Schlimmste, was ich ja gesagt habe, ist, dass er der größte Waschlappen der Nation ist. Das tue ich auch immer wieder wiederholen. Er ist der größte Waschlappen der Nation. Er erzählt immer, er ist ein Löwe von Kriegern erzogen. Er ist für mich ja im Grunde genommen nicht viel mehr als ein Stubenkater, ja, der immer mal gerne laut brüllt. Bloß weil man laut brüllt, ja, und in der Prüfung zum Beispiel ganz laut Lilly schreit, wird man halt nicht zum Tiger.
Kann man auch derzeit auf welcher Streaming-Plattform schauen?
Man kann es nach wie vor auf Join schauen. Mhm. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Es ist sehr, sehr lustig und man hat auf jeden Fall noch ganz lange Spaß an mir und an Zwieback, was diese Streitigkeiten wegen nichts und wieder nichts angeht. Weil er fühlt sich ja allein schon von meiner Anwesenheit, fühlt er sich ja schon getriggert. Also wenn ich atme, regt es ihn ja schon auf.
Dann sind Spannungen auf jeden Fall schon mal vorprogrammiert.
Na, von seiner Seite aus, ja, ich belächle das Ganze ja ein bisschen, weil ich denke mir immer, naja gut, er nimmt sich halt auch ein bisschen wichtiger, wie er ist. Es ist einfach so, ja.
Machen, also glaube ich, auch viele, oder?
Sehr viele machen das, also unter meinen Kollegen. Ich bin ja jemand, ich sehe ja alles immer mit so ein bisschen im Augenzwinkern, im Witz. Ich kann über mich selber lachen. Ich kann auch das normale Leben und die Rolle im Reality sehr gut trennen. Das können ja auch viele meiner Kollegen nicht. Die leben ja in ihrer Reality-Rolle oder in ihrer Reality-Bubble 24/7. Ich bin halt jemand, ich gehe vor die Kamera, ich gehe ans Set, ich liefere ab, ich bin das sympathische Böse. Ich hau auch mal ein bisschen auf die Kacke. verkacke und mache mich natürlich unsympathisch, unbeliebt, wie auch immer. Aber die Rolle, die ich natürlich in einem Format einnehme oder eben halt auch der Öffentlichkeit auf Social Media, auf Instagram präsentiere, die ist ja so weit weg von meinem privaten Leben und von meinem privaten Ich, was auch gut so ist, ja. Also ich schütze ja sofort damit auch auf der einen Seite so mein Inneres, ja, weil keiner weiß im Grunde genommen, wie tickt Matthias Mangiapane wirklich komplett, wenn die Kameras und kein Mensch da ist. Und das ist auch gut so und das soll auch so bleiben.
Ich fand es vorhin total süß, da war unser Techniker hier und ich habe dann das alles schon hier mal ein bisschen vorbereitet und er so, ah, wer ist denn der Matthias? Ich so, ja, das ist ein Reality-Star. Und er so, ah, sowas wie ein Schauspieler. Und dann habe ich gedacht, das passt eigentlich. Also nicht, dass du in den Formaten nicht du wärst, aber natürlich, wie du sagst, es ist ja irgendwo eine Rolle, die man dann spielt.
Also ich finde, das ist komplett gut auf den Punkt getroffen, was das Thema Schauspiel angeht. Natürlich ist jeder er selber. Er ist keine andere Person. Und man sucht natürlich auch Charaktere, wo man weiß, okay, die Person ist vor der Kamera so, die ist so. Derjenige, der die Opferrolle einnimmt, dann derjenige, der krabitzelig ist, der laut ist, der schrill ist, der extrovertiert ist, introvertiert ist. Dann sucht man sich natürlich die Bumsboys, die Fuckboys raus, wo man denkt, okay, wir tun noch 5 schicke Weiber dazu und irgendeine davon wird dann wahrscheinlich geknackt im besten Falle und dann kann man die eventuell in irgendeine andere Dating-Show nochmal schicken. Ich meine, das Ganze ist ja im Grunde genommen wie ein Drehbuch, was aber nicht ein vorgeschriebenes Drehbuch ist, aber trotzdem ein roter Faden verfolgt wird. Und ich glaube, jeder Zuschauer, der so ein bisschen auch hinter die Kulissen eines Reality-Formates schaut, der weiß natürlich, dass auch eine Handlung von Anfang bis Ende verfolgt werden muss. Und dann ist man im Grunde genommen dann doch schon irgendwo ein Schauspieler, der eine Rolle bis zum Ende halt natürlich auch spielt. Und wer sagt immer, das ist Unreality? Nein, ist es nicht, weil auch im Reality gab es schon von Anfang an immer natürlich einen roten Faden. Man hat natürlich immer bei dem einen diese Scheiterungsgeschichte, wo es komplett nach hinten losgeht, bei dem nächsten wird die Erfolgsstory schlechthin erzählt oder eine Wandlung erzählt, aber es ist natürlich so, dass das Ganze eine Handlung hat und das Ganze hat eine Handlung, weil ein roter Faden verfolgt wird und natürlich wird es gespickt mit dem Reality, wo es auch noch Streitigkeiten gibt, wo es dann diese Love-Stories gibt, wo gleichzeitig dann Spiele gespielt werden, wo Allianzen geknüpft werden, wo Allianzen gebrochen werden und davon lebt Reality. Einfach nur eine Kamera aufstellen, ohne dass da ein roter Faden ist, das funktioniert in der heutigen Zeit auch nicht mehr.
Und am Ende des Tages bucht man dich ja auch für Formate, weil man weiß, was man dann bekommt.
Na, man bucht mich für Formate, weil man natürlich weiß, was man bekommt. Also es gibt ja immer diese Menschen, die, wenn die in ein Format gehen, davor oder in diesen Kampfansagen. Ich finde diese Kampfansagen, wenn ein Format startet, dann sind die ja alle in ihren Interviewräumen und dann reden die ja alle, was sie alles zeigen von sich und dann, dass sie gewinnen werden und dass sie dem die Meinung sagen und dem die Meinung sagen. Am Ende gehen die in ein Format und auf einmal ist die Luft draußen, es passiert nichts, ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich ganz gut beherrsche. Also ich rede meistens vor dem Format viel, viel weniger darüber, wem ich was zeige, wem ich was sage, sondern ich gehe da rein und gucke mir einfach an und dann entscheide ich, okay.
Du musst ja auch situationsabhängig dann agieren, reagieren und da sein.
Richtig.
Das kommt ja dann immer noch drauf an.
So ist es. Also und ich glaube, ich kann ganz gut in Situationen sehr, sehr schnell eine Situation positiv und negativ so gestalten, dass sie unterhaltsam ist und auch, dass sie sendefähig ist, weil es gibt ja auch so viele Menschen, die gehen in ein Format, die reden den ganzen Tag irgendeinen Driss und in Wirklichkeit denkt die Produktion, ist ja alles schön und gut, dass ihr da seid und Luft atmet und was esst und was trinkt, aber das, was ihr gerade von euch gibt, das ist kein sendefähiges Material.
So.
Und dann braucht man natürlich Menschen, die Profi sind wie ich oder wie auch viele andere meiner Kollegen, die das auch als Unterhaltungsshow sehen, die auch wissen, für was sind wir da. Wir sind da, um sendefähiges Material zu liefern und nicht um einen schönen Urlaub in Thailand zu verbringen.
Hast du das aber schon von Anfang an so gesehen oder war das natürlich jetzt auch für dich der Prozess von Format zu Format? Wurdest du immer besser in dem, was du getan hast?
Also ich muss sagen, im Sommerhaus der Stars, das war ja so mein erstes Reality-Format, da war das wirklich sehr emotionsgeladen. Also da sieht man mich ja auch weinen oder beim Streit war das wirklich so, dass ich mich da persönlich auch angegriffen gefühlt habe, gerade mit der Fürstin der Finsternis damals noch und so Geschichten. Da war das wirklich so, dass ich noch keine Ahnung von Reality hatte. Aber natürlich lernst du mit den Jahren natürlich dazu und du lernst auch dazu, was ist der Sinn hinter dieser Geschichte des Formates und wie ist der Aufbau? Und der Aufbau muss natürlich so sein, dass auch die Quote, also am Ende des Tages nützt es nichts, wenn ich da als Sympathieträger rausgehe und jeder sagt, ja, aber der ist langweilig, den buchen wir nicht mehr.
Ja, vor allem dann gerätst du auch ganz schnell in Vergessenheit.
Eben. Und ich glaube, ich kann, wie gesagt, sehr gut damit leben, dass ich nicht in Vergessenheit geraten bin.
Absolut.
Und ich kann auch immer wieder sehr gut damit leben, wenn viele mich fragen, wie gehe ich mit Hate um? Ich finde, Hater gehören genauso dazu wie Fans, weil man muss ja fast sagen, ein Hater ist mindestens ein genauso treuer Fan wie ein echter Fan. Nur halt, dass er negativ ist und trotzdem beschäftigt er sich ja jeden Tag mit mir. Ja, also wenn ich sehe, gerade in Facebook sind ja die Hater sehr, sehr groß und sehr stark vertreten. Aber ich denke mir dann immer wieder, eigentlich muss ich diesen Menschen ja auch dankbar sein, die so viel Energie aufbrauchen. Auch wenn es negative Energie ist, die aber bei mir als positiv ankommt. Weil ich merke ja, dass sie sich mit mir und mit meiner Handlung und mit meinem Leben beschäftigen. Weil mir ist doch scheißegal, ob Lieschen Müller eine rotkarierte Bluse trägt, ja, und schiefe Zähne hat. Das interessiert mich gar nicht. Die läuft an mir vorbei, die gucke ich an, die habe ich in den nächsten Moment vergessen. Aber bei mir ist es ja so, die Leute gucken das an, echauffieren sich, regen sich auf, ja, und beschäftigen sich damit, dass sie es für nötig empfinden, in Facebook einen Hate-Kommentar zu machen. Und damit habe ich ja mehr erreicht wie viele andere.
Also ich würde auch behaupten, dass Hater dir quasi in der Hinsicht dann sogar mehr Support geben, weil wie du sagst, die reden ja drüber.
Also natürlich bin ich ja definitiv klar meinen Fans viel dankbarer als
natürlich.
Wie den Hatern, um
ja,
Gottes
klar.
Willen. Weil man hört ja schon auch ganz gerne, dass jemand sagt, ich fand's lustig, ich fand's unterhaltsam und sowas. Die aber auch natürlich, meine Fans sind natürlich auch vom Intelligenzquotienten höher wie die Hater, muss man auch sagen. Weil die Fans, die wissen ja auch, dass es Show ist, dass es natürlich auch eine Pointe ist, eine Satire ist oder eine Metapher ist, was ich da gerade vom Stapel lasse und nicht ernst gemeint ist. Also alle Boshaftigkeiten, die von mir eigentlich in einem Format rauskommen, die kommen aus tiefem Herzen und mit einem Augenzwinkern. Weil wenn das auch jemand zu mir in einem Format sagt, was ich zu denen sage, lache ich ja auch im Grunde genommen drüber. Natürlich weiß ich, dass ich natürlich darauf reagieren muss, damit es unterhaltsam wird. Aber alles, ich nehme das alles nicht so ernst. Ich nehme mich nicht ernst. Ich nehme mein ganzes Leben nicht so ernst. Ich glaube, das sollten viele andere auch machen.
Welches Format ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
Also ich erinnere mich, muss ich ehrlich sagen, eigentlich an fast meine ganzen Formate sehr gerne, ja, weil es gibt natürlich in jedem Format gibt es schöne Momente, es gibt tolle Begegnungen, es gibt tolle Gespräche, es gibt Augenblicke mit Kollegen, wo du sagst, das war wirklich eine schöne Zeit einfach dort, aber ich glaube, da kann ich gar kein Format jetzt direkt hervorheben, aber mit dazu gehört ganz klar natürlich das Dschungelcamp, Kampf der Reality Stars und Promis unter Palmen natürlich auch.
Ich glaube auch gerade beim Dschungelcamp, das macht ja auch was mit dir als Person. Also ich kann es mir ja nur vorstellen, dass wenn du in so ein Format gehst, du bist ja mit Ängsten dabei, du wächst über dich hinaus. Ich glaube, danach fühlt man sich nochmal anders, oder?
Dschungelcamp ist eine Erfahrung, die kann man eigentlich gar nicht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat. Mhm. Also du gehst ja da mit ganz großen Erwartungen rein, ja, und dann passieren Dinge, wo du gar nicht mitrechnest. Also zum Beispiel, für mich war schon klar, dass ich wahrscheinlich in sehr vielen Dschungelprüfungen landen werde, dass ich dann 11 Tage irgendwie in der Dschungelprüfung gewesen bin von 14 Tagen, die ich drinne war. War für mich auch im ersten Moment dann, wo ich gedacht habe, okay, heftig, ja, wahrscheinlich hasst dich ganz Deutschland, war so mein Gedanke. Ich bin dann auch wirklich raus aus dem Dschungel nach 14 Tagen und habe gedacht, jeder hasst mich und das glatte Gegenteil ist teilweise halt der Fall gewesen. Natürlich hat man dann auch dann schon die Hater gehabt, aber das ist sowas, was du dann auf der einen Seite ausblendest, weil viel, viel mehr Positives natürlich kommt. Und zum Thema Dschungel auch nochmal, wenn du dort drinnen bist, gibt es ja ganz viele Momente und Situationen, die auch toll sind, die Spaß machen, die natürlich aber nicht gezeigt werden, weil das, was am Ende des Tages unterhaltsam ist, das ist natürlich das Spiel mit der Angst. Natürlich ist auch das Versagen in der Prüfung viel interessanter als wie das Gewinnen. Deswegen werden ja auch diese ganzen Gladiatoren, die im Dschungelcamp in eine Prüfung gewählt werden, die werden einmal reingewählt, dann liefern sie 10 Sterne, dann nimmt man sich das nächste Opfer. So, und wenn man dann ein Opfer gefunden hat, wie mich zum Beispiel, der natürlich auch schreit und seinen Ängsten freien Lauf lässt, ist das natürlich für den Zuschauer das gefundene Fressen.
Gerade auch Dschungelcamp ist ja so ein Format, was ja live quasi passiert. Ist ja bei den anderen Sachen anders, weil da sind ja die Dreharbeiten abgeschlossen. Du kannst meistens so schon in den Kommentaren der jeweiligen Formate gucken, wie komme ich an, was denken die Leute von mir. Und ich glaube, das ist dann im Dschungel auch nochmal komisch, weil du ja nicht weißt, okay, warum machen die das jetzt?
Also ich habe es ja auch nicht verstanden, warum muss ich immer wieder in die Prüfung, ja. Ja, man wählt natürlich Leute rein, wo man natürlich diesen Voyeurismus, den wir ja alle in uns haben, auch wunderbar befriedigen kann. Und es gibt ja nichts Schöneres. Da sagen jetzt viele wieder, um Gottes Willen, nein, das stimmt nicht, das denkt er von sich. Doch Schadenfreude ist, glaube ich, bei den Menschen und auch gerade bei denen, die sich als Gutmenschen aufspielen, die gucken dann Fernsehen und finden es doch geil, die Schadenfreude, wenn da einer gefährt und gefedert wird und versagt, ganz klar. So, und wenn man das auch noch so laut macht wie ich habe ja wirklich geschrien, man hat mich ja wirklich von Australien bis nach Köln gehört. Ohne Mikrofon gehört, ja, hat natürlich der Zuschauer seinen Spaß dran, klar.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt für mich ein Format, wo ich dachte, hey, ich glaube, der Matthias spielt da eine Rolle. Wo ich das erste Mal gemerkt habe, ist nämlich Beide Power. Weil da gab es doch die Situation, dass die Bestrafung war, dass du an Cosimo gebunden werden musstest. Und man hat ja gesehen, okay, findest du gerade überhaupt nicht geil. Und manchmal gab es aber so Ausschnitte, wo du so verspitzt bisschen gelacht hast, wo ich dachte,
Ich fand es natürlich lustig, diese Bestrafung. Aber ich finde, du musst ja wirklich einfach das auch so sehen. Es muss ja unterhaltsam sein. Und wenn ich da jetzt einfach den Strick da an mich dran hätte ketten lassen und hätte halt stupide nebendran einfach nichts gemacht, wäre wahrscheinlich diese Bestrafung noch nicht einmal gesendet worden. So, und ich habe mit meinem Charakter und mit dem, was ich da rein interpretiert habe, das ist, wie wir es vorhin gesagt haben, eine Rolle lebt ja auch nicht davon, dass einfach ein Schauspieler eingekauft wird, sondern dieser Schauspieler muss ja diese Rolle mit seiner Personality füllen. So, und ich habe diese Personality wunderbar in dieses Bestrafungsding mit Cosimo rein interpretiert und rein, ich habe es dann auch gefühlt, respektlos, respektlos, respektlos und fahr zur Hölle. Ich fand's toll.
Ich auch.
Und ich fand es auch im Nachgang, ich habe das ja auch geschaut und ich muss sagen, bei der Ausstrahlung musste ich natürlich köstlich lachen und mir ist natürlich auch aufgefallen, wie oft man dann doch so mein verschwitztes Lächeln auch oft gesehen hat, dass man gedacht hat, okay, eigentlich sieht er das doch überhaupt nicht so ernst, aber das sieht natürlich auch nur derjenige, der es sehen möchte, ja. Die Hater, die sehen das nicht, die echauffieren sich und sagen wieder, was stellt denn der sich so an, guck mal, wie der ist und guck mal dies und guck mal das, aber das sollen sie ja alle machen, denn am Ende des Tages lebe ich davon, dass positive und negative Kommentare und positive und negative Meinungen über mich gebildet werden. Wer keine Meinung über mich hätte, das wäre viel schlimmer.
Ich habe mich köstlich amüsiert, als ich es gesehen habe. Auch als die Bestrafung kam, ja, Matthias muss jetzt zusammen mit Cosimo angebunden werden, dachte ich so, nee, das ist ja das Beste, was jetzt gerade passieren kann. Es war so toll mit anzugucken.
Es war Hollywood-reif.
Wirklich, ich habe mich totgelacht zu Hause vor dem Fernsehen. Also wirklich
danke
toll.
Dir.
Aber wie gesagt, bei The Power hast mich, also du hast mich davor schon überzeugt, weil ich kenne ja jetzt auch einige Formate, in denen du mitgewirkt hast. Aber The Power war, wo ich dachte, krasser Typ. Meinst du denn aber, dass jeder Reality-Star werden kann? Steckt in jedem so ein bisschen Reality-Star?
Also ich glaube, es kann natürlich nicht jeder Reality-Star werden. Erstens mal ist es wirklich so, viele denken ja alle immer, ach du redest einfach da irgendetwas zusammen und das wird schon passen. Nein, also du musst dir eigentlich auch schon so ein bisschen Gedanken machen. Was ist dein Markenzeichen? Also Reality-Stars gibt's ja wie Sand am Meer. So, aber die meisten davon sind ja austauschbar. Also gerade wenn wir jetzt mal in diese Bums-Formate gehen, die ich jetzt nicht irgendwie abwerten möchte, weil es hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber es ist ja oft so, in diesen Bums-Formaten sind alles gut aussehende Typen, meistens mit Waschbrettbauch, meistens wunderbar von oben bis unten tätowiert. Bei den Frauen ähnliches Konzept, blonde Haare, blaue Augen, gemachte Hupen, gemachte Lippen, alles Mädels, die jeder zweite Typ gerne auf der Couch neben sich sitzen hätte. Aber wo bleibt der Charakter? Das heißt, im Grunde genommen kann ich die alle von einer Schablone nehmen und dann gibt es aber ein paar, die sich da dann auch absetzen. Und die, die sich absetzen und die natürlich hervorstechen, das sind auch die, die auf einmal nicht mehr im Bums-Format sind, sondern auf einmal im Dschungel landen oder bei Kampf der Reality-Stars oder bei Promi Big Brother. Aber dazu musst du halt auch wirklich dir Gedanken machen, was ist eigentlich mein Alleinstehungsmerkmal? Welches Markenzeichen tue ich mir selber auf die Stirn tätowieren und dafür werde ich dann gekauft. Weil gemachte Brüste und gemachte Lippen oder Tattoos und ein Waschbrettbauch, das können wir alle. Aber dieser Körper, dieser Hohlraumversiegelung, die muss ja auch mit irgendetwas gefüllt werden, dass sie unterhaltsam und interessant wirkt.
Wie würdest du denn aber sagen, dass Tiers außerhalb der Formate so tickt?
Boah, außerhalb der Formate. Also ich bin ja jemand, der sehr, sehr zurückgezogen lebt, muss ich ja wirklich sagen. Also ich genieße ja wirklich Zeit zu Hause mit der Familie, mit meinem Mann. Ich bin privat sehr ruhig, sehr introvertiert. Natürlich kann ich auch feiern und Spaß haben, um Gottes Willen. Aber ich gucke privat fast keinen Fernsehen. Ich gucke gar keinen Reality groß privat. Das ist alles für mich eine Business-Sache. Ich bin dann wirklich eigentlich jemand, der gerne Musik hört, der gerne Ruhe und Stille mag, der Bücher liest. Das ist eigentlich so eher meins, so kochen, backen, putzen.
Jetzt kommen wir zu den Fragen Hot oder Schrott. Ich erkläre es kurz. Es gibt Hot oder Schrott-Fragen. Ich hoffe natürlich, dass sie alle hot sind und dass du sie alle beantwortest. Mhm. Sollte es denn noch eine Frage geben, wo du sagst, nee, möchte ich nicht beantworten, dann skippst du die, indem du einfach Schrott sagst. Leg mal los. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Muss man die Streaming-Dienste eigentlich selber zahlen, obwohl man in den Formaten drin vorkommt? Also zahlst du für RTL Plus und so?
Also ich bezahle für RTL Plus und für die Streaming-Geschichten selber nichts, aber nicht, weil ich das vom Sender kostenlos kriege, sondern weil das meine Agentur übernimmt.
Kommst du eher in den Himmel oder in die Hölle?
Ich komme in die Hölle.
Warum?
Erstens mal finde ich es in der Hölle viel interessanter, weil ich glaube, in der Hölle sind dann doch die ehrlicheren Menschen, weißt du? Im Himmel sind die ganz Scheinheiligen, die zur Lebzeit wahrscheinlich nicht das sauberste Leben geführt haben, aber immer meinen, sie müssten den Schein nach außen wahren. Deswegen, ich finde die Hölle viel interessanter. Ich finde auch den Teufel interessanter.
Mit wem könntest du dir auf gar keinen Fall ein Format vorstellen?
Oh Gott. Also ich glaube, da gibt es ganz viele, mit denen ich kein Format machen möchte. Aber ich muss ja immer wieder mit den Gegebenheiten vor Ort klarkommen. Deswegen, viele meiner Kollegen sagen ja immer, ach, ich habe eine Blackliste, der nicht und die nicht und dies und das nicht. Nee, ich halte ja nichts vom Davonlaufen, sondern ich liebe ja Konfrontation. Deswegen liebe ich es, mit meinen Erzfeinden vor die Kamera zu treten und diesen Kampf vor laufender Kamera auch auszufechten.
Wie viel ist dein Outfit denn heute wert?
Oh Gott, was mein Outfit heute wert ist? Mit Schmuck oder ohne?
Natürlich mit Schmuck.
Oh je. Also keine Ahnung. Also die Hose glaube ich 100, 180, die Schuhe 80, der Pullover, was weiß ich, 150. Ja, Schmuck 20.000. Ja, sagen wir mal, wir sind so bei aktuell so 21.000, die vor dir stehen. Wenn wir die Zähne noch mit dazu rechnen, wären wir dann bei roundabout um die 60.000.
Ich glaube, an Zähnen und an der, so Körperhygiene sollte man auch nie sparen.
Nee, finde ich auch. Also ich finde, Zähne sind sehr wichtig und wenn auch viele, da sind wir wieder beim Thema Hater, ja, wenn ich dann höre, die sind ja viel zu weißen, die sind viel zu gerade und die sehen ja aus wie Bartkacheln. Ja, die sollten auch aussehen wie Wille Reuenboch Bartkacheln. Gebe ich auch ehrlich zu. Also ich wollte keine natürlichen Zähne, weil dann hätte ich meine Zähne lassen sollen, wie sie sind, wenn es natürlich sein sollte. Ich wollte, dass jeder sieht, dass es Geld gekostet hat und dass es unnatürlich ist und dass man natürlich mit solchen Zähnen nicht geboren wird.
Aber hast du es gemacht, weil du unzufrieden mit deinen Zähnen warst oder weil du die einfach so haben wolltest?
Also zum einen war ich unzufrieden, mir haben meine Zähne nie gefallen. Ich habe halt keine schönen Zähne, ich habe da wirklich leider nicht die Gene meines Vaters geerbt, sondern eher die meiner Mutter. Und ich wollte mit 13, 14 schon immer Hollywood-weiße Zähne haben und so weiß, wie es geht. Und ich war ein ganz, ganz großer Fan, Gott hab sie selig, von Nadia Abdel-Farag, wirklich. Mhm. Also Nadel fand ich ganz, ganz toll und auch zu ihrer Glanzzeit, wie sie Piep moderiert hat. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich möchte auch solche Zähne wie Nadel haben. Und ja, irgendwann hatte ich das Geld und habe mir dann auch Zähne wie Nadel machen lassen.
Welches deiner Körperteile würdest du denn photoshoppen, wenn du könntest?
Welche meiner Körperteile ich photoshoppen würde? Naja, also jetzt mal unter uns. Ich photoshoppe ja ganz oft schon ganz viel, ne?
Auf deinen Bildern, auf Insta und so?
Ja, aber ich photoshoppe ja immer nur so ein ganz kleines bisschen. Ich mach die Nase mal ein bisschen schmäler oder
ja,
so.
Okay,
oder tu das Doppelkinn
ja
mal ein bisschen wegmachen.
Gut, wenn man da auf Cosimos Profil geht, da sieht der Mensch nicht mehr aus wie Cosimo.
Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Also ich meine, da ist es natürlich ein bisschen übertrieben. Aber was ich in der Tat ganz oft ja photoshoppen würde, wenn ich könnte, dann würde ich die Größe. Ich finde,
echt?
Ja, ich finde, ich bin schon sehr klein. Ich bin ja so ein kleiner Giftzwerg.
Kommen dann die Leute eigentlich dann, wenn die dich jetzt nur so auf dem Fernsehen kennen, zu dir und sagen, ach, wir hätten dich irgendwie größer gedacht oder kleiner?
Also ganz oft ist es wirklich so, dass die Leute oft sagen, wenn die mich sehen, ich habe gedacht, du wärst größer.
Was ist das Ekligste, was du je gegessen hast?
Das Ekligste, was ich je gegessen habe? Schweineanus.
Im Dschungel?
Im Dschungel.
Hast du ihn wirklich komplett runtergeschluckt?
Komplett,
dann
ja. Ja, komplett. Also den Stern habe ich auch bekommen.
Nach was schmeckt das?
Es ist undefinierbar. Es war ja noch gepaart mit püriertem Würmern und irgendwelchem Emu-Blut. Es hat einfach nur eklig abartig geschmeckt. Es hat komisch gerochen.
Aber wie machst du das? Also wenn du das da vor dir stehen hast, dann musst du ja alle Sinne ausschalten.
Also jeder, der die Dschungelprüfung gesehen hat, hat auch gesehen, wie oft ich gewürgt habe und kurz vorm Kotzen im Grunde genommen gewesen bin.
Wie stehst du denn zum altern?
Ich finde altern schrecklich, ich finde altern schlimm. Viele sagen immer, man muss mit Würde altern, dies und das. Also ich finde geistiges Altern sehr toll. Also ich möchte auf keinen Fall nochmal 18 sein, aber natürlich hätte ich schon ganz gerne den Körper eines 25-Jährigen noch. Ja, und ich finde, wir haben so viele Möglichkeiten, heutzutage einen Alterungsprozess aufzuhalten und dagegen zu steuern. Und ich mache und tue auch alles dafür, um das lange zu erhalten. Und wenn viele sagen, ja, da ist Botox und da ist Hyaluron drin und dies und das und jenes. Ja, natürlich ist es. Machen die Hollywood-Stars auch alle.
Und da stehst du auch voll dazu.
Ich stehe da auch komplett dazu. Ich gehe regelmäßig zum Botox-Spritzen. Ich lasse meine Jawline nachziehen. Ich lasse sämtliche Sachen totspritzen, die tot zu spritzen sind im Gesicht, dass sich die Falten nicht tiefer bohren. Und ich finde da auch nichts Schlimmes. Aber das, ich verurteile niemanden, der es nicht macht. Das soll jeder so machen, wie er möchte.
Worüber können du und Hubert denn stundenlang streiten?
Ich glaube, über Dekoration zu Hause und über die Farbe Rot können wir sehr gut streiten.
Warum um
und
die Farbe Rot?
Ich hasse die Farbe Rot, mein Mann liebt die Farbe Rot.
Echt?
Ja, für mich gibt's nichts Schlimmeres wie Rot.
Und wer macht die Dekoration zu Hause? Du oder
also
Hubert?
Die Dekoration, der Vorteil ist ja Gott sei Dank, wir haben ja ein großes Haus. Wir haben zwei Wohnungen in einem Haus. Das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben auch getrennte Schlafzimmer. Das heißt, mein Mann darf sich bei sich im Bereich komplett austoben und da ist auch sehr, sehr viel Rot zu sehen und alles, was meinen Bereich angeht, ist alles in Schwarz und Gold.
Aber dann habt ihr es ja perfekt gemanagt.
Wir haben das perfekt gemanagt, muss man wirklich sagen, ja. Also ich bin da auch wirklich sehr dankbar dafür, dass wir zwei Schlafzimmer haben, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, wie alleine zu schlafen, ja. Und ich glaube, viele sagen immer, ach, das ist ja nicht normal. Wenn man mal hinhört, gerade Paare oder auch Ehepaare, die lange zusammen sind, haben ganz oft getrennte Schlafzimmer. Das sieht man auch ganz oft, wenn die Kinder dann ausziehen, dass auf einmal die Ehepartner getrennt, weil es ist einfach schöner. Jeder kann gucken, was er möchte. Es gibt keinen Streit, was wird jetzt geguckt. Es gibt keinen Streit, wann wird der Fernseher jetzt endlich ausgemacht. Es gibt keinen Streit, wer morgens laut ist und aufsteht. Es gibt keinen Streit, wie die Temperatur im Schlafzimmer sein soll. Für mich eines der besten Lösungen.
Und du bist schon nicht genervt, wenn dein Partner schnarcht.
Das noch dazu.
Was war denn euer letzter Streit?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also ich glaube, am Anfang von der Beziehung streitet man sowieso viel mehr. Also mein Mann und ich, wir sind 20 Jahre zusammen. Also einen richtigen Streit, glaube ich, haben wir schon ewig nicht gehabt. Also man hat mal eine Meinungsverschiedenheit natürlich, aber so einen richtigen Streit. Ich glaube, das gibt es nicht, wenn es auch einfach funktioniert. Und auch wenn du halt natürlich sehr, sehr viel nicht nur gemeinsam erlebst, sondern auch wenn du viele Sachen getrennt erlebst. Ja, und dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, ist es natürlich so, mein Mann erlebt andere Dinge, ich überlebe andere Dinge. Ich beobachte das auch ganz, ganz oft, wenn wir im Restaurant sind. Wir können stundenlang am Tisch reden und haben uns was zu erzählen, genau wie am Telefon. Und dann gibt es diese Paare, die ja 24/7 zusammenhocken, dann gehen die ins Restaurant, glotzen die anderen Leute an und reden am Tisch nichts.
Oder weißt du, was ich noch viel schlimmer finde? Dass sie dann beide am Handy sind. Das finde ich auch ganz schlimm, weil ich mir denke, warum erstens gehst du essen? Man macht es doch, um was Schönes, Gemeinschaftliches zu tun. Und trotzdem ist jeder für sich alleine da, das verstehe ich dann nicht.
Aber wenn du halt 24/7 zusammen bist, alles nur zusammen machst, was möchtest du dir noch erzählen? Du brauchst deinem Partner nichts zu erzählen, weil er hat es ja miterlebt. Und deswegen finde ich das auch wichtig zum Beispiel, dass man auch getrennt in den Urlaub zwischendrin mal mit Freunden fliegt und solche Geschichten. Jeder auch, mein Mann liebt ja Ballermann und Schlager, für mich ist das ja ein Red Flag total, ja. Also gehe ich da nicht mit. Trotzdem interessiert mich das natürlich, was er am nächsten Tag erzählt, was da passiert ist und was da los gewesen ist. Ich glaube auch, dass das das größte Erfolgsrezept ist für Paare, jetzt nicht nur unabhängig von uns, sondern allgemein für Paare, die lange zusammen sind, dass die sich auch über diese ganzen Jahre immer genug Freiraum geben.
Ich bin ja manchmal froh, wenn mein Mann zu Hause sagt, er ist jetzt mit den Jungs übers Wochenende weg. Ich denke mir so, geil, habe ich endlich Zeit für mich. Und wie du sagst, und er kommt Sonntagabend wieder. Und ich freue mich, was du über das Wochenende erzählst.
So ist es. Also ich liebe das auch zum Beispiel, wenn ich wenn ich zu Hause bin, ich bin ja sehr selten zu Hause, aber wenn ich zu Hause bin und mein Mann und ich sind den ganzen Tag zusammen und mein Mann sagt abends, er geht jetzt mit Freunden auf Schlager- oder auf Ballermann-Party, dann denke ich mir, herrlich.
Super.
Es ist Ruhe im Haus. Ich werde mit 10 Kerzen in der Badewanne liegen und werde das genießen. Und am nächsten Tag kriege ich erzählt, was da los gewesen ist. Und ich finde, das ist auch nichts Schlimmes. Und auch ist nichts Verwerfliches, wenn man sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe da nicht mit. Geh und hab deinen Spaß. Ja.
Voll. Mit welchem Promi hast du dich das letzte Mal betrunken?
Mit welchem Promi? Ich glaube, es könnte tatsächlich, also so einen richtigen Hangover, ich glaube, das könnte tatsächlich Julia Siegel gewesen sein.
Ja, das ist auch so eine Partymaus, gell?
Na, Julia ist ja Party durch und durch. Jetzt muss ich ein Veto einlegen. Ich weiß, mit welchem Promi ich mich betrunken habe.
Mit welchem?
Mit Claudia Effenberg.
Nein.
Ja, wirklich. Mit Claudia Effenberg vor 14 Tagen erst auf einer Geburtstagsparty von einem gemeinsamen Freund von uns.
War das auch so ein Hangover-Abend dann?
Nee, es war kein Hangover-Abend, aber Claudia und ich, wir waren auf der Geburtstagsparty und haben dann in der Tat noch schön einen Absacker in der Hotelbar zu zweit zu uns genommen. Das war wirklich, es war ein schöner Abend und stimmt, Claudia Effenberg war der letzte Promi, mit dem ich mich betrunken habe.
Man muss ja sagen, du bist ein richtig cooler Typ, wie du es auch jetzt natürlich hier beweist. Wärst du manchmal gerne mit dir selber zusammen?
Ja, gebe ich auch offen zu. Also ich finde, wenn man sagt, man mag sich selber oder man liebt sich selber, sagen ja viele immer, ja guck mal, wie eingebildet der ist oder wie selbstverliebt. Aber ich glaube, so ein Ticken selbstverliebt sein und auch sich selber mit sich wohlfühlen und im Reinen sein, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man in seinem Leben glücklich und zufrieden ist. So. Und Sachen, die ich nicht ändern kann, die muss ich akzeptieren. Ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so eine Selbstliebe hat einfach, um einfach glücklich zu sein, weil ich glaube, wer alleine nicht glücklich ist, der kann auch zu zweit nicht glücklich sein. Also du musst halt mit dir im Reinen sein und ich bin mit mir im Reinen. Also ich weiß, was ich für Macken habe, ich weiß natürlich auch, was ich für positive Eigenschaften habe und jeder Mensch hat positive und negative Eigenschaften, aber ich könnte mir ein Leben mit mir auch sehr gut vorstellen, ja.
Welchen Status hast du denn in der Reality-Welt beziehungsweise welchen würdest du denn selber gerne geben wollen?
Ja, den Status in der Reality-Welt, den habe ich mir nicht selber gegeben, den habe ich. Ich bin eine wandernde Reality-Ikone und das seit Jahren. Ja, also ich bin kein Reality-Star, sondern ich bin einfach iconic mittlerweile. Es ist einfach so.
Was hast du denn zuletzt gegoogelt oder ChatGPT gefragt?
Gegoogelt habe ich in der Tat die Adresse von euch heute früh.
Und du hast sie gefunden.
Und ich habe sie gefunden.
Das waren schon die Hot- oder Schrott-Fragen. Also du hast alle
Na,
Fragen
mal,
mit Hot
nicht
beantwortet.
Einmal gekniffen.
So. Du zeigst mir jetzt, wie man als Reality-Star richtig agiert, beziehungsweise was ich machen müsste, um ein guter Reality-Star zu werden. Mhm. Jetzt stell dir vor, wir sind jetzt irgendwie bei Kampf der Reality-Stars und jemand hat die leere Klorolle nicht gewechselt. Wie würde Matthias Mangiapane reagieren?
Na, ich würde in dem Sinne reagieren. Ich würde natürlich erstmal gucken, dass ich mir irgendwie dann doch den Hintern abputze, ja, nachdem das ja nicht möglich gewesen ist. Aber ich würde natürlich dann zu den Leuten gehen und würde sagen, wer war denn auf dem Klo? Wer hat denn hier kein Klopapier gewechselt? Und dann würde natürlich es scheppern, ganz klar. Aber richtig scheppern.
Und wenn im Haus jemand deine Zahnbürste benutzt?
Boah, so ausrasten kann ich jetzt noch nicht einmal auf Knopfdruck, wenn das wirklich passieren würde. Also, das ist gottlos. Also das ist auch wirklich gottlos und ich glaube auch, also ich würde mich auch vor der Person ekeln, weil ich denken würde, also ich möchte keine Zahnbürste von jemand anderem in den Mund stecken. Und wenn die Person so wenig Charme hat und so wenig Selbstwert hat, dass er von einer anderen Person die Zahnbürste benutzt.
Und jetzt mecker mich mal richtig an, weil du findest, dass ich richtig scheiß Fragen gestellt habe.
Naja, also deine Sendung hier, ich weiß nicht, wie das überhaupt funktioniert, dass man dich noch nicht gefeuert hat, das muss man sagen. Ich finde auch die Fragen, es war unter aller Sau, es war respektlos, wie niveaulos, es war ohne Charme, ohne Esprit, es hatte keine Grandezza gehabt, es war plump und es war, muss man sagen, so eine Laiendarstellung eines Bauerntölpels, der es gerade geschafft hat, hier bei Hitradio Antenne 1 irgendwie stattzufinden. Ich bin nur gespannt, wie lange das Ganze gut gehen soll, weil du musst ja auch zu dir selber ganz ehrlich sein, wohl fühlst du dich ja nicht. Ich habe auch das Gefühl, du bist ein bisschen überfordert mit der Position, die man dir hier zumutet. Es ist einfach so. Ich glaube, es wäre doch besser, du würdest das Mikrofon vielleicht gegen einen Schrubber eintauschen.
Ich weine gleich.
Naja, es ist eine ehrliche und offene Wertung deiner Arbeit und ich finde, man muss da ehrlich sein und dass du eine Scheißarbeit hier vollziehst, das weißt du ja selber. Ich meine, du weißt ja selber jeden Tag, dass du mit dem schlechten Gewissen hier hochgehst und am allerschlimmsten wird natürlich das schlechte Gewissen Ende des Monats, wenn deine Gehaltsabrechnung kommt und da Geld drauf ist, was du im Leben eigentlich nicht verdient hast. Musst ja eigentlich Geld mitbringen hierher. Du hast natürlich einen Haufen Heizkosten zu Hause gespart, indem du dich hier 8 Stunden am Tag rumdrückst, auf Lauf frisst und säufst natürlich und wahrscheinlich dir die Zähne hier auf der Damentoilette auch noch putzen tust, damit du die 2 Liter auch noch gespart hast. Dankeschön.
Wow.
So.
Ich wusste auch gerade nicht, okay, wird's jetzt ernst oder
ist
es Spaß?
Das Witzige ist, dass es ja wirklich auf Knopfdruck geht. Ne? Ich meine, das kannst du natürlich, wenn du jahrelang Erfahrung damit hast, kannst du das natürlich, klar. Ja.
Wenn aber ich heute Nacht nicht schlafen kann, Matthias.
Dann hast du Albträume, dann denkst du, was der alles zu mir in den 2 Minuten
Worten
gesagt hat und was der alles gesagt hat in so kurzer Zeit, ohne dass er drauf vorbereitet war.
Sehr geil. Dann springen wir jetzt mal rüber in die Musikquizrunde, damit wir jetzt mal ein bisschen was zu lauschen haben. Dafür müsste ich dich bitten, einmal die Kopfhörer aufzuziehen. Ja. Es sind Intros. Mhm. Es geht von Daily Doku-Soaps bis hin zu Dating-Formaten. Könnte alles dabei sein.
Okay.
Fangen wir mal mit dem ersten an.
Promis unter Palmen.
Richtig, natürlich ist das Promis unter Palmen. Jetzt wird's ein bisschen älter. Das ist bestimmt jetzt schon 14 Jahre alt.
Das könnte Hot oder Schrott von Anfang an sein.
Ab ins Bett.
Ab ins Bett, krass.
Ab ins Bett, das Intro von Ab ins Bett, von deinem Beginn. Es geht weiter.
Das perfekte Promi-Dinner.
Yeah!
Ich liebe es, ja.
Ich lieb's auch, aber da hast du völlig recht, das ist das perfekte Dinner. Und dann springen wir gleich rüber. Das kann jetzt richtig schwer werden. Ist auch keine Schande, wenn du es nicht beantworten kannst, weil ich fand's auch sehr schwer. Fragezeichen im Gesicht. Kommt dir nicht bekannt
Welches
vor?
Welches Genre soll das denn sein?
Es geht in das Dating-Format-Genre. Ist nämlich Take Me Out.
Ach du großer Gott, na hör mal, sowas gucke ich ja nicht. Ich habe ja gar keine Lust. Das ist doch das hier, wo so 40 Menschen in einer Reihe und dann sagt irgendeiner, nee, die nicht, die nicht, die nicht.
Und dann bastern die.
Ja, nee, sowas gucke ich ja nicht. Nee. Woher soll ich so ein Intro herholen?
Ich habe doch gesagt, das wird jetzt schwieriger. Es kann ja nicht so einfach für dich hier durchlaufen. Kannst ja nicht einfach durchlaufen hier. Okay, dann das nächste könnte auch schwieriger werden. Geht auch in die Richtung Dating-Format, beziehungsweise auch nicht.
Ein Bums-Format ist das auf jeden Fall.
Die haben wahrscheinlich vor dem Format auf jeden Fall schon mal gebumst. Ist prominent getrennt.
Ach, prominent getrennt.
Mhm, prominent getrennt.
Ich sag ja, ich gucke ja diesen ganzen Schmöker nicht. Ich gucke ja nur das High Class, das Royal Reality.
Ja, und da habe ich gedacht, naja, wenn ich dich da jetzt die Intros abfrage, da sind wir in einer Minute durch.
Na, siehst du.
Deswegen habe ich ja diese zwei Schwierigkeiten eingebaut, weil ich wusste, du wirst ja in dem Genre, wo du auch selber mitspielst, na hoffentlich alle Infos
wissen.
So,
wie viel
wissen.
Haben wir jetzt? Jetzt haben wir zwei richtige gerade mal.
Zwei richtige. Und jetzt kommt das allerletzte. Und da bin ich mir zu 100% sicher, da enttäuschst du nicht.
Sommerhaus der Stars.
Yay, ganz genau, das ist das Intro von Sommerhaus der Stars. Hast du die aktuelle Staffel geschaut?
Natürlich, natürlich. Das ist ja das Witzige, wenn du so lange im Business bist wie ich, kennst du ja auch viele Leute. Ich kenne natürlich Sarah, Joel und Ersin auch persönlich.
Mhm.
So. Und deswegen habe ich das natürlich, ich habe das geliebt. Das geliebt, es war ganz großes Kino, auch die bekloppte Hanka Rackwitz.
Kennst du sie persönlich?
Ich habe Hanka in der Tat schon erlebt persönlich, aber natürlich ist Hanka auch ein anderer Mensch privat, also ist auch eine nette Person. Aber ich finde halt dieses Verwirrte, was sie in den Formaten an Tag legt, ich finde es schon sehr unterhaltsam.
Voll, das ist Unterhaltung und genau deswegen gucken wir das. Und deswegen gucken wir das auch einen Dienstag später nochmal, weil wir wollen wissen, wie das weitergeht.
So ist es.
Hattest du ein Favoritenpaar im Sommerhaus der Stars?
Eigentlich nicht. Also ich finde, Sommerhaus wird ja immer schlimmer eigentlich von dem, was da drin abgeht.
Mhm.
Aber ich gucke es ja auch nicht darum, weil ich wissen will, wer da gewinnt. Ich will eigentlich nur Unterhaltung haben. Ich möchte Streit, ich möchte Diskussionen. Ansonsten, ja, also ich habe jetzt niemandem, den ich es auch gegönnt hätte.
Dann gehen wir weiter. Und zwar kommt jetzt Ungefiltert Matthias. Wir kennen dich ja aus Reality-Formaten. Wir können dir auf Instagram folgen unter Matthias Mangiapane, um zu erleben, was du noch so in deiner Freizeit sonst so machst. Aber was ist denn so eine Macke oder so ein typisches Matthias-Ding von dir, was eigentlich keiner von dir weiß?
Typisches Matthias-Ding ist ja, ich bin ja Frühaufsteher. Ich bin ja immer früh um 5 Uhr, 5:30 Uhr wach. Und ja, ich habe einen extremen Ordnungstick. Man kann schon sagen, es hat so ein bisschen Monk-Züge. Also ich bin ja auch jemand, wenn ich Fernsehen gucke, muss alles akkurat liegen. Ne? Muss alles akkurat liegen, auch die Fernbedienung zum Beispiel. Das sieht man ja auch ganz oft bei Kollegen von mir, wenn die natürlich dann Fernsehen gucken, da sieht es ja aus wie Kraut und Rüben drumherum. Ja, da ist die angesoffene Colaflasche, die steht auf dem Tisch. Da wird auch, siehst du auch kein Glas dabei. Die trinken alle aus der Flasche, als wären es Flaschenkinder. Finde ich auch nicht schön. Also bei mir wird ja zum Beispiel alles immer aus Kelchen getrunken. Ob Wasser, ob Champagner, es muss immer aus dem Glas mit Stiel sein. Ich liebe das.
Na danke, dass du uns deine Macke verraten hast. Dann Matthias, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Was geht ab? Das heißt, wo kann man dich denn treffen? Was sind für Projekte geplant? Was steht an?
Na, was steht an? Also, zum einen bin ich ja nach wie vor ganz, ganz viel mit meinem Reality-Quiz unterwegs in ganz Deutschland, mittlerweile auch in Österreich. Ja. Mhm. Wir werden 2026 auch in Österreich vertreten sein. Ansonsten bin ich, wie gesagt, in ganz Deutschland unterwegs, am 24. März auch wieder in Stuttgart anzutreffen, im Ehrenwert. Ja. Also da gibt es auch aktuell noch Karten, obwohl ich glaube schon 50 Karten, obwohl es erst im März ist, schon verkauft sind. Ansonsten habe ich natürlich auch TV-Projekte für 2026, die schon fest sind, die ich natürlich aber nicht hier kundtun kann. Aber was ich natürlich sagen kann, es ist natürlich Hot oder Schrott, wird es weitergeben. Es wird viele andere einzelne kleine Projekte geben und es wird die ein oder andere große Reality-Show natürlich auch nächstes Jahr geben.
Da können wir also gespannt sein. Das heißt, eigentlich müssten wir dir folgen auf Instagram, damit wir immer auf dem neuesten Stand sind, was bei dir im Leben so abgeht.
Also wer mir folgt, der sieht natürlich auch immer klar auf Instagram, wo ich gerade bin, in welcher Stadt ich mit dem Quiz gastiere und wo man eben halt auch Karten bekommt.
Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wirklich, du bist einfach, so wie du es vorhin selber schon gesagt hast, eine Ikone.
Vielen Dank, Dankeschön. Ja, ihr Lieben, hallo, hier ist Matthias Mangiapane, heute live bei Hitradio Antenne 1. Ich freue mich, hier zu sein, und wenn ihr mehr von mir sehen und erleben möchtet, folgt mir einfach auf Instagram.